Ja, guten Morgen, ich grüße Sie wieder ganz herzlich und bevor ich mit der Botschaft beginnen möchte, will ich auch beten. Vater im Himmel, ich danke dir für deine große Güte und dein Erbarmen über uns. Ich danke dir, dass du uns deinen Sohn gesandt, ja geschenkt hast zur Erlösung, zur Vergebung unserer Sünden, Herr. Und ich bitte dich, dass du auch jetzt durch deinen Heiligen Geist zu uns sprichst, durch dein Wort, dass du das groß und lebendig machst, was du meinst, Herr, und dass du selbst, Herr Jesus, auch verherrlicht wirst in unserer Mitte, dass wir gestärkt werden und etwas mitnehmen können, auch für unser persönliches Leben, für das Glaubensleben in der Verbindung mit dir. Ich danke dir dafür, denn ohne dich können wir, kann ich nichts tun. Gepriesen sei dein wunderbarer Name. Amen. Ja, was ist geistliche Armut und warum macht sie glückselig, ist heute das Thema. Und ich möchte sagen, dass ich also über ein Thema spreche, das ich nicht selbst erreicht habe. Das werden Sie dann gleich merken, wenn es dann ans Eingemachte geht. Um mich ein bisschen kennen, sagen Sie, ja, René, zeig das mal. Dann sage ich, ich arbeite dran. Mit Gottes Gnade. In seiner Gnade. Und erlaubt mir aber, bevor wir zum Wort kommen, mit einer bildhaften Geschichte einzusteigen. Ist nicht meine Geschichte, aber ich habe sie irgendwo gelesen. Es war einmal ein Mann, der ging zu einem Weisen und der sprach, Vater, gib mir ein Wort, dass ich gerettet werde. Und der alte Mann sagte, geh zum Friedhof und beschimpfe die Toten. Okay, der Mann ging hin, beschimpfte die Toten und bewarf ihre Gräber sogar mit Steinen. Dann kehrte er zurück und erzählte dem alten Mann davon. Dieser sprach zu ihm, haben sie dir gar nichts gesagt? Er erwiderte, nein. Der alte Mann sagte, geh morgen wieder hin und lobe sie. Und der Mann ging fort und am nächsten Tag pries er die Toten und er nannte sie Apostel, Heilige und gerechte Menschen. Er kehrte zum alten Mann zurück und sagte ihm, ich habe ihnen Ehre erwiesen. Und der alte Mann fragte, und sie haben dir nichts geantwortet? Der Mann sagte, nein. Darauf sprach der alte Mann zu ihm, weißt du, wie du sie beleidigt hast und sie nicht reagierten, und wie du sie gepriesen hast und sie nicht redeten, so musst auch du dasselbe tun, wenn du gerettet werden wirst und ein toter Mann werden. Wie die Toten sollst du weder den Hohn noch das Lob der Menschen beachten, und so kannst du gerettet werden. Ja, was will uns diese alte Geschichte sagen? Erlösung ist Sterben. Mein Ich, der alte Mensch, stirbt. Genau genommen, ich sterbe mit Christus und stehe in ihm, mit ihm, zu einem neuen Leben auf. Und nun lebe nicht mehr ich, sagt Paulus, sondern Christus lebt in mir. Und diese Bekehrung drücken wir ja auch in der Taufe aus. Der alte, mit Sünden behaftete Mensch, der ins Wasser geht, er stirbt. Ein neuer Mensch, der gereinigt und mit Christus verbunden ist, er steht auf. Ja, und die Verwirklichung dieser geschenkten Erlösung, die Realisierung dieser geschenkten Erlösung, die zeigt sich im Alltag eben auch darin, dass wir jetzt täglich sterben. Oder wie Jesus sagt, wir nehmen unser eigenes Kreuz täglich auf uns. Ja, und wie nun dieses Sterben in der Praxis aussieht, das zeigen uns eben die 8 Seligkeiten oder die 8 Seligpreisungen der Bergpredigt. Und die erste Seligpreisung, die wir heute betrachten wollen, die erste Seligpreisung gibt uns eigentlich die Grundlage für den Tod des eigenen Ich. Und das ist Matthäus 5, Vers 3. Ich möchte nur diesen Vers lesen. Der Peter hat ja schon die ganzen Seligpreisungen vorgelesen, aber Matthäus 5, Vers 3, dort heißt es nach der Schlachterübersetzung, glückselig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Zuerst einmal noch einmal als Erinnerung, was ist überhaupt Glückseligkeit? Es ist völlige Zufriedenheit und Freude. Also wir brauchen nichts mehr, um glücklich zu werden, dann sind wir glückselig. Der, der nun allein in allem vollkommen ist, ist natürlich Gott selbst. Und darum nennt ihn Paulus Der Glückselige schlechthin, der nichts und niemand mehr nötig hat, um glücklich zu sein, ist Gott selbst. Und das höchste Glück und die größte Freude finden wir daher nur in der Vereinigung mit unserem Schöpfer. Er ist die Quelle aller wahren und bleibenden Freuden. Ruhelos sind unsere Seelen, bis die göttliche Liebe uns erfüllt hat. Nur er kann unseren Durst löschen und unseren Hunger stillen. Und deshalb sagt Jesus in den Seligpreisungen eben nicht nur, glücklich zu preisen ist der, der dies und jenes tut, sondern nein, er weist vielmehr auf die Art von Leben hin, die uns mit dem allein glückseligen Gott im Alltag, in der Praxis vereint. Jesus sagt nicht, du hast Glück, wenn du geistlich arm bist. Nein, er sagt, du findest eben die Vereinigung mit dem Glückseligen, mit Gott selbst, der die Quelle aller Freude und Zufriedenheit ist, wenn du geistlich arm bist. Wenn wir geistlich arm sind, finden wir die Glückseligkeit in Gott. Ohne ihn gibt's keine wahre Glückseligkeit, kein echtes Glück. Wir sind dann immer nur auf der Jagd, auf der Jagd, auf der Jagd, auf der Jagd und wir erlangen's nicht. Ja, aber was ist jetzt geistliche Armut? Was bedeuten diese beiden Worte, geistliche Armut? Erst einmal, das Gegenteil von geistlicher Armut ist in diesem Fall nicht geistlicher Reichtum. Wir sollen und wir dürfen reich werden an geistlichen Gütern. Eigentlich sind wir es schon in der Wiedergeburt. Paulus sagte in Epheser 1, Vers 3, dass Gott der Vater uns mit jedem geistlichen Segen gesegnet hat in den Himmeln in Christus Jesus. Seine göttliche Kraft, sagt Petrus, hat uns alles geschenkt, was wir zum Leben und zum Wandel in der Gottesfurcht brauchen. Also wir sind eigentlich in Christus reich gesegnet mit jedem geistlichen Segen, den es nur geben kann. Uns steht ein unermesslich großer Schatz frei zur Verfügung, um geistlich unaussprechlich reich zu werden. Geistliche Armut, was der Herr Jesus hier erwähnt, ist also nicht das Gegenteil von geistlicher Reichtum. So nach dem Motto, wenn ich nur möglichst ungeistlich bin, dann bin ich glückselig. Das meint Jesus nicht. Nein, aber vielmehr ist unsere geistliche Armut, ich komme gleich darauf, was das bedeutet, aber unsere geistliche Armut ist der Schlüssel zum geistlichen Reichtum. Ja, kommen wir mal der geistlichen Armut etwas näher. Was ist dann das Gegenteil von geistlicher Armut, wenn es nicht geistlicher Reichtum ist? Eigentlich ein anderes Wort, das im Deutschen recht ähnlich ist. Ich weiß nicht, ob dies auch in anderen Sprachen geht. Nämlich geistlicher Hochmut. Das ist das Gegenteil von geistlicher Armut. Geistlicher Hochmut. Was ist Hochmut? Stolz. Was ist Stolz? Nun, ein Bild zum Beispiel für geistlichen Stolz, geistliche Hochmut, finden wir in Offenbarung 3. In den letzten Versen möchte ich jetzt der Zeit halber nicht vorlesen, aber im letzten Sendschreiben an die Gemeinde in Laodicea. Diese Gemeinde, sie hielt sich selbst für reich. Und zwar nicht nur materiell, wenn man das so liest, sondern wahrscheinlich eben, sie hielt sich auch geistlich für reich. Sie war sehr, sehr zufrieden mit sich selbst. Sie dachte, alles auf einer Reihe und im Griff zu haben. Sie war stolz auf ihre Größe, auf alles, was sie hatte, auf vielleicht auf ihre Prediger, vielleicht auf ihr Gemeindeprogramme. Sie war stolz, sie war hochmütig. Aber in Wahrheit war sie lau. Sie war schon kompromissbereit mit der Welt. Sie hatte eigentlich nicht viel Grund, stolz zu sein. Und der Herr Jesus sagte ihnen, wenn du nicht Buße tust, dann werde ich dich ausspeien aus meinem Mund. Ja, das ist unser sanftmütiger Herr. Er kann auch anders, wenn wir ihm entgegenstehen in unserem Herzen. Und wehe uns, wenn der Herr das uns sagen müsste. Stolz und Hochmut, vor allem in geistlichen Dingen. ist ein furchtbares Gift und hindert uns eben von allem, was uns weiterbringt. Stolz und Hochmut. Es ist, um es wohl so zu sagen, die Ursünde des Teufels. An Schönheit und Glanz war er unübertroffen bei den himmlischen Geschöpfen. Und doch reichte diese eine Sünde, dass er sich höher stellen wollte, diese eine Sünde reichte aus, dass er vom höchsten Himmel in die tiefste Tiefe herabgestürzt wurde. Wenn ich das einmal so sagen darf, bleiben wir noch beim Gegenteil von geistlicher Armut. Hochmut ist der große und furchtbare Fallstrick, gerade für die Tugendhaften oder für diejenigen, die sich für tugendhaft halten. Wenn man denkt, ich bin es. Ich habe alles erkannt. Ich habe die allein selig machende Lehre. Also ich allein, nicht der Herr allein. Was sagt Jakobus? Gott widersteht den Hochmütigen. Und das ist eigentlich eine sehr erschreckende Feststellung. Denn wenn Gott einem widersteht, wer soll einen dann noch retten? Wer hat dann noch Erbarmen mit dir, wenn Gott selbst dir widersteht? Wenn Gott selbst gegen uns kämpfen muss, das wäre das schlimmste Fazit über ein Leben. Wenn wir in unseren Leidenschaften zum Beispiel gefangen sind, und es gibt da ganz Schlimmes, auch Dinge, die uns wirklich buchstäblich töten können. Aber wenn wir in Leidenschaften gefangen sind, können wir Buße tun und in der Kraft des Herrn diese Leidenschaften abstreifen. Wenn wir aber geistlich stolz sind, und meinen, wir sind was, was wir nicht sind, dann werden wir völlig blind für die Buße sein. Und dann haben wir Gott gegen uns, der sich zwar über die elendesten Sünder erbarmt, über Hurer, Betrüger und Ehebrecher, der aber den Hochmütigen und Selbstverliebten ein Feind ist. An dieser Formulierung in Gottes Wort erkennen wir, wie schlimm in Gottes Augen Stolz ist. Denn Hochmütige sind taub wie das halsstarrige Volk Israel in der Wüste, auch wenn Gottes Wort sie ermahnt. Hochmütige bleiben kalt und gefühllos wie Steine, auch wenn Gott durch Erziehung und Züchtigung an sie arbeitet. Und Hochmütige sind blind wie Biliam, dieser Zauberer, auch wenn Gott sich ihnen mit einem flammenden Schwert in den Weg stellen sollte. Hochmut ist wahrhaftig das Tor zur Hölle. Jemand beschrieb den Hochmut einmal mit folgenden Worten, wozu Hochmut eigentlich in gewisser Weise führt. Stolz ist erst einmal die Verleugnung Gottes. Ich brauche Gott nicht. Oder wir leben so, als ob wir ihn nicht brauchen. Es ist eine Erfindung des Teufels. Stolz ist voller Verachtung für die Menschen, für seinen Nächsten. Stolz ist die Mutter der Verurteilung. Wer immer andere verurteilt, ja. Stolz ist die Nachkommenschaft des Lobes, ein Zeichen der Fruchtlosigkeit. Es ist die Flucht weg vom göttlichen Beistand. Es ist der Wegbereiter des Wahnsinns, der Bote des Untergangs, der Einstieg in die satanische Besessenheit, die Quelle des Zorns, die Tür zur Heuchelei, der Rückhalt der Dämonen, der Beschützer der Sünden, ein bitterer Ermittler, ein unmenschlicher Richter, ein Gegner Gottes, die Wurzel der Gotteslästerung. Das ist Stolz. Stolz ist Verderben. Und deshalb kann eben von den geistlich Hochmütigen niemals gesagt werden, ihrer ist das Himmelreich. Wie jemand einmal sinngemäß sagte, ein stolzer Mensch braucht die Angriffe des Teufels gar nicht mehr, denn er ist selber zu einem Teufel geworden und sich selbst ein Feind. Und das Schlimmste ist, und das ist das Allerschlimmste, und vielleicht, wer weiß, sitzen solche hier, ich weiß es nicht, ich kenne ihre Herzen nicht, sie kennen auch mein Herz nicht, aber Gott kennt sie. Geistlich hochmütige Menschen bleiben oft unwissend, was ihr wahres Ich angeht. Sie bilden sich ein, sie seien Sieger über alles Böse und super fromm, wie jener Pharisäer im Gleichnis des Herrn, der sich seiner persönlichen Nachfolge rühmte. und der Gott dafür dankte, nicht wie die verachteten Ehebrecher, Räuber und Ungerechten zu sein. Lesen Sie mal Lukas 18, Vers 11 und 12. Nicht jetzt, aber Sie können schon nachschlagen. Aber lesen Sie das mal, wie der sich selber rühmt und auch wie Geistliche eigentlich formuliert. Solche Menschen realisieren ihre wahre Armut meistens erst oder oft erst, wenn sie dieses Leben verlassen. Ihr geistlicher Stolz bringt, die Sprüche 16, Vers 18 sagt, wirklich Zusammenbruch und das in Ewigkeit. Und ihr Hochmut bringt wirklich ihr Fall und das in Ewigkeit. Darum, und da mit dieser Warnung möchte ich, bevor wir zur geistlichen Armut übergehen, möchte ich einsteigen, darum hüten wir uns vor dem Sauerteig der Pharisäer. Oder wie es einmal ein Buch sagte, die Pharisäerfalle. Die große, große Gefahr aller, die sich gut finden. Hüten wir uns davor, dass wir selbstsicher werden. Hüten wir uns vor einer Arroganz, vor Eigenliebe, vor Selbstüberhebung, vor Besserwissertum und vor einem verstockten Herzen, das immerzu andere anklagt und sich selbst rechtfertigt. Denn solche Herzen, sagt Sprüche 16, Vers 15, solche Herzen sind dem Herrn ein Greuel, die Hand darauf, sie bleiben nicht ungestraft. Ja, jetzt nachdem ich so den Stolz so richtig unschmackhaft gemacht habe, wie können wir denn solch einem verdorbenen Herzen in der Praxis entgehen? Also ich habe selber gezittert und war erschüttert, um mal wieder daran erinnert zu werden, was Gott eigentlich von Stolz hält und wohin Stolz führt, nämlich ins Verderben. Wie kommen wir dem jetzt in der Praxis aus dem Weg? Wie hüten wir uns im Alltag davor, um keine, wie es in den Evangelien heißt, keine übermalten Gräber zu sein, die zwar äußerlich schön erscheinen, vielleicht noch mit Blumen geschmückt, aber innerlich voll modriger Totengebeine und stinkender Verwesung sind? Wie hüten wir uns davor, solche Leute zu sein? Eben das Gegenmittel ist, wie bereits eingangs im Beispiel gezeigt, dass unser eigenes Ich, das große, riesengroße Ego, also mein Ego könnte den ganzen Raum ausfüllen und der hätte alle keinen Platz mehr, aber dass dieses Ego stirbt mit Christus und zwar immer wieder neu. Denn das ist Erlösung. Und wie setzen wir, wie setzen wir diese Erlösung praktisch im Alltag um? Indem wir unser Leben auf die geistliche Armut ausrichten. Indem wir darum ringen, darum kämpfen und uns danach sehnen und dafür einsetzen. Ja, was ist geistliche Armut? Ein anderes Wort ist auch Mut drin, geistliche Demut. Zufälligerweise, oder ich würde sagen, es gibt keine Zufälle, hat ja auch schon der Freddy letzten Sonntag über dieses Thema gesprochen. Und das hier ist eigentlich nochmal ein Amen zu Freddy. Und es ist ja auch so, dass wir Menschen, der einen liegt uns mehr als der andere. Also wenn Sie Mühe haben, mir zuzuhören, denken Sie einfach über den Herrn nach und hören Sie dann nochmal die Predigt von Freddy. Es ist eigentlich dasselbe Fazit. Geistliche Demut, das ist es, wonach wir trachten sollen und wollen. Und das ist die freiwillige Selbstverleugnung. Wir halten uns eben nicht selbst für reich, sondern für arm. Anders gesagt, wir verlieren unser Leben um unseres Herrn willen, damit wir es in Wahrheit finden. So drückt es unser Herr Jesus in Matthäus 10 und Matthäus 16 aus. Und nun kommt diese berühmte Stelle, möchte ich Ihnen vorlesen. Und schlagen Sie die doch bitte auch auf. Matthäus 11, Vers 28, Vers 3 bis 30. Dort ruft uns nämlich der Herr Jesus das Folgende zu. Und das steht in direkter Verbindung mit geistlicher Armut. Matthäus 11, Vers 28 bis 30. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Diese Worte sind sehr bemerkenswert. Der Herr ruft die Mühseligen und die Beladenen zu sich und er verspricht ihnen Erquickung. Aber wann erhalten sie diese Erquickung? Er fährt ja noch weiter fort. Wenn wir sein Joch auf uns nehmen und von ihm lernen. Wir finden Ruhe für unsere Seelen, wenn wir ihm nachahmen, wenn wir tun, was er tut, wenn wir wollen, was er will. Und das ist, von Herzen sanftmütig und demütig zu sein. Und das ist auch das Paradoxe eigentlich des christlichen Glaubens. Wir leben, wenn wir sterben. Wir finden Erfüllung, wenn wir uns selbst aufgeben. Wir erreichen die Glückseligkeit, wenn wir eben nicht mehr für uns selbst leben, sondern für den Herrn. Menschlich gesagt klingt das ja irgendwie unlogisch. Ja, wenn ich nicht für mich selbst Sorge trage und nicht für mich selbst kämpfe, wer tut's dann? Aber im göttlichen Denken erreichen wir gerade dann die Glückseligkeit. Denn ihr kennt ja die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, schreibt Paulus, dass er, obwohl er reich war, um euretwillen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Und darin, in dieser Selbstentäußerung unseres Herrn, darin sollen wir ihm nacheifern. Wir sollen ja Nachahmer Gottes sein, sagt Paulus in Epheser 5, Vers 1 und 2. Wir sollen Nachahmer Gottes sein, und zwar in welcher Hinsicht? Das sagt Paulus auch. Nämlich indem wir uns selbst entäußern, wie Christus sich aufgegeben hat, um uns zu erlösen. Ein kluger Bibellehrer hat etwas sehr Interessantes beobachtet. Wenn wir dazu aufgefordert werden, Nachahmer Gottes zu sein. Ja, die vielen Eigenschaften, die wir an Gott erkennen, sie übersteigen ja eigentlich die Fähigkeiten der menschlichen Natur. Aber Demut und Erniedrigung sind uns eigentlich in gewisser Weise angeboren. Denn die Niedrigkeit, niedrig zu sein, ist eng mit uns verwachsen. Wir wandeln auf der Erde, aus dem Ertrag der Erde bestreiten wir unseren Lebensunterhalt und wir kehren irgendwann wieder zur Erde zurück. Wir sind nur Staub. Wir sind vergänglich wie das Gras. Wie eine Blume auf dem Felde, sagt der Psalmist, und wenn der Wind darüber geht, so ist sie nimmer da. Darum sollte für uns, wenn wir die Wahrheit über uns selbst erkennen würden, Demut eigentlich selbstverständlich sein. Und dennoch, wie lautet die Realität? Nichts ist schwerer zu erlangen als echte Demut. Wir neigen von Natur aus eben nicht zur Demut. Das Gift der teuflischen Ursünde, das Unkraut des Stolzes, es wütet in uns allen. Und kein Übel ist für uns so schlimm wie dieser Hochmut. Die Leidenschaft des Hochmuts vermischt sich mit fast allem, was die menschliche Natur ausmacht. Oh, so schnell geht es, selbst wenn wir es gar nicht wollen. Hieß es da vorhin in dieser Aufzählung, dass Stolz die Nachkommenschaft des Lobes ist. Da lobt mich jemand und so schnell kommt dieser Gedanke in einem rein wie ein Blitz. Naja, ja, gell, das kann nur ich. Du willst es gar nicht denken und ich denke es jetzt auch nicht. Aber trotzdem, so schnell tappen wir in diese Falle, in dieses Gift, in dieses teuflische, verderbliche Gift des Hochmuts. Oder wenn wir streiten, dass wir uns nicht demütigen wollen und sagen, vergib mir, ich habe jetzt gesündigt. Und es gibt so viele Beispiele aus dem eigenen Leben. Und deswegen, weil dieses Gift uns so bekämpft und uns immer wieder so durchdringt, deswegen sagt der Herr als erstes in den Seligpreisungen, selig sind die geistlich Armen. Und damit sagt er eigentlich, selig seid ihr, wenn ihr mich nachahmt, denn er ist der vollkommen geistlich arm geworden für uns. Er ist der allein und vollkommen Demütige. Und in dieser Weise, wenn wir ihm darin nachahmen, so entfernt er dann eben dieses Grundübel aus unseren Seelen, das Gift, das gegen uns kämpft und unsere Begierden anstachelt. Geistliche Armut, die erste Seligpreisung, sie ist die Grundlage für die Heilung und für den geistlichen Fortschritt unserer Seelen, gegen die die Begierden in uns streiten. Wir rotten den schädlichen und tödlichen Stolz in uns aus, indem wir ihm die geistliche und göttliche Demut entgegensetzen. Es ist wirklich so, wer Ruhe und Erquickung für seine Seele finden will, der kommt gar nicht drum herum, Christus seinen Herrn in seiner Sanftmut und in seiner Demut nachzuahmen. Wir finden gar keine Ruhe, wenn wir nicht nach dieser Demut trachten. Er ist unser Lehrer und darum werden wir auch nur von ihm lernen. Und erlaubt mir jetzt etwas zu sagen, womit ich mir ins eigene Fleisch schneide. Wir lernen nur von ihm. Wir lernen wahre Demut nicht durch Bücher, auch nicht durch Predigten, nicht einmal durch Nachdenken über das Thema. Meine Worte, das, was ich sage, ist eigentlich nichtig für mich und für euch alle, wenn nicht Christus selbst uns an der Hand nimmt und uns zeigt und lehrt, was Selbstverleugnung wirklich ist. Die echte geistliche Armut finden wir nur in der Gemeinschaft mit Christus selbst. Und das ist der wichtigste Punkt heute. Und wenn Sie nur das mitnehmen, dann habe ich schon Erfolg gehabt durch Gottes Gnade. Echte geistliche Demut finden wir nur in der innigen und gelebten Gemeinschaft und Verbindung mit unserem Herrn. Wir finden sie nicht in unserer eigenen Kraft, denn die ist von Hochmut zersetzt. Nur wenn wir in ihm sind und er in uns, nur wenn wir seinen Heiligen Geist wirken lassen, den er uns geschenkt hat, nur wenn wir ihm die völlige Herrschaft über unser Leben überlassen, nur dann werden wir Demut lernen. Denn ihr sollt so gesinnt sein, betont Paulus, wie es Christus Jesus auch war. Als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst und nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden. Erniedrigte er sich selbst und er wurde gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Was ist denn armseliger für den Gott aller Dinge als die Knechtsgestalt in Niedrigkeit eines einfachen Menschen? Der König aller Könige ließ sich an das Kreuz nageln. Der Schöpfer und der Richter der Welt ließ sich von einem menschlichen Richter verurteilen. Er ließ sich von seinen eigenen Geschöpfen foltern, schlagen, bespotten, bespucken und eben ans Kreuz nageln. Das ist vollkommene Demut. Er, das Leben selbst, kostet für uns den Tod. Der Gebieter über alle himmlischen Mächte und Gewalten stößt die Hände seiner Peiniger nicht von sich. Und allein dieser Herr, der das getan hat, um uns zu erlösen, allein er kann uns lehren, was geistliche Armut wirklich ist. Denn er erlöste uns, wie? Als er sich selbst entäußerte, als er sich selbst vor Gott, dem Vater und sogar vor den Menschen demütigte. Und so machen eben auch wir die Erlösung in unserem Leben wirksam, wenn wir uns selbst entäußern vor Gott und durchaus auch vor Menschen demütigen. Das heißt, wir tragen die Schmach Christi unabhängig davon, was andere Menschen von uns denken, sagen oder meinen. Demut ist für uns Christen keine Option. Demut ist eine Notwendigkeit. Es ist überlebensnotwendig, geistlich gesprochen. Wo kein Licht ist, ist alles dunkel. Und wo es keine Demut gibt, ist alles, was wir tun, verdorben. Es ist wie ein Kühlschrank, der nicht funktioniert. Demütige und geistlich arme Menschen sind solche, die gegen ihren Eigenwillen, ihr Ich, kämpfen. Wie es mal jemand sagte, Sie verlangen nicht danach, geachtet zu werden, sondern andere zu achten. Demütige wollen nicht geschätzt werden, sondern andere schätzen. Nicht geliebt werden, sondern andere lieben. Nicht erhoben werden, sondern andere erheben. Nicht geehrt werden, sondern andere ehren. Nicht gelobt werden, sondern andere loben. Nicht bevorzugt werden, sondern andere den Vorzug lassen. Demütige verlangen nicht danach, um Rat gefragt zu werden, sondern sie sind willig, den Rat anderer anzunehmen. Sie wollen nicht Zustimmung finden, sondern andere mit Zustimmung ermutigen. Wo Zustimmung angebracht ist, natürlich. Sie wollen nicht verstanden werden, sondern andere verstehen. Sie wollen nicht aufgesucht werden, sondern andere aufsuchen. Wer geistlich wirklich arm ist, der fürchtet sich nicht davor, erniedrigt zu werden, weil er sich ja schon selbst erniedrigt hat. Er fürchtet sich nicht, verachtet, getadelt, verleumdet, vergessen, ausgelacht oder sogar verdächtigt zu werden. Um seines Herrn willen fürchtet sich der Demütige nicht davor, Unrecht zu erfahren, alleingelassen oder abgewiesen zu werden. Denn wie die Toten auf dem eingangs aufgeführten, Beispiel, sterben diejenigen jeden Tag, die der geistlichen Armut nachjagen. Der Demütige und geistlich Arme kann sich auch dann freuen, wenn er materiell arm ist und unerkannt ist, wenn er vielleicht körperlich und geistig unvollkommen ist, wenn niemand an ihn denkt, wenn er die niedrigsten Arbeiten erfüllen soll und nicht mal einen Dank dafür bekommt, wenn niemand sich von ihm helfen lässt, wenn er immer auf dem letzten Platz bleibt, wenn ihm nie jemand Komplimente macht oder wenn er immer wieder kritisiert wird. Denn das Gut und das Teil des wahrhaft geistlich Armen ist Gott selbst. Und außer ihm braucht der demütige Mensch nichts weiter mehr im Himmel und auf Erden. Gut, ich habe das jetzt aufgelistet und jetzt verstehen Sie, warum ich sagte, ich rede über etwas, was ich nicht erreicht habe. Das klingt ja völlig unmöglich. Und es ist für uns Menschen auch unmöglich zu erreichen, dass wir so sehr uns selbst verleugnen, dass unser Ego uns wirklich egal geworden ist. Und es ist wahr, wir können Demut nicht erlernen, wenn wir, ich sage es noch einmal, nicht von Christus selbst erlernen. Die erste Voraussetzung für wahre Demut ist also, erst einmal, das ist die Grundlage, ohne die geht es gar nicht, an Jesus Christus als den menschgewordenen, gekreuzigten und auferstandenen Herrn und Gott zu glauben. Die zweite ist dann, durch die Kraft seines Heiligen Geistes, ihn nachzuahmen und ihm nachzufolgen, wohin er auch gehen mag. Ja, und wie tun wir das jetzt praktisch? Dazu gibt uns die Heilige Schrift zwei Hinweise. Natürlich gibt es noch viel mehr Hinweise, aber bei diesen beiden möchte ich es belassen. Erstens, wir werden wie die Kinder. Warum wie die Kinder? Was meine ich damit? Nun, Christus, unser Herr und Meister, erspricht das Folgende in Matthäus 18, Vers 3 und 4. Matthäus 18, Vers 3 und 4. Wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht in das Reich der Himmel kommen. Wer nun sich selbst erniedrigt wie dieses Kind, der ist der Größte im Reich der Himmel. Und Kinder sind ganz gewiss nicht ohne Sünde, das kann jedes Elternteil bestätigen. Das meint also unser Herr nicht. Was er aber meint ist, Kinder sind nicht befangen. Oder ein modernes Schlagwort, sie sind authentisch. Sie sind sich ihrer selbst nicht in dem Sinne bewusst, wie es Erwachsene sind. Also sie berechnen ihr Verhalten nicht so wie wir. Sie glauben auch, was man ihnen sagt. Und da muss ich manchmal aufpassen, wenn ich einen Witz mache. Der Jeremy nimmt das noch ernst. Ich kläre ihn dann natürlich gleich auf. Nein, Kinder, sie sind einfach im Geist. Sie sind einfach. Und so sollen wir im geistlichen Leben und gegenüber unserem Herrn und Gott sein. Manche von uns, und ich sage jetzt etwas, wo ich wieder mich selbst ermahnen muss, wo ich auch Buße getan habe, manche von uns neigen womöglich dazu, sich in hohe Gedanken zu verstricken. Ihre Lieblingssportarten sind theologische Debatten und Spitzfindigkeiten in der Bibelauslegung. Ich meine damit nicht das Reden über Gott und das Leben mit ihm, sondern Meinungen und Streitfragen, die zu nichts nütze sind, als zur Verwirrung sein der Nächsten und zur Vermehrung des Stolzes, der seine große Erleuchtung verbreitet. Und das habe ich selber gemerkt in meinem eigenen Leben. Ist ja toll, wenn ich mich selbst so klug finde, was ich überhaupt nicht bin. Aber das bringt mich weder dem Himmelreich noch der geistlichen Demut auch nur ein Millimeter weiter. Die Streitfragen und Streitereien und die hohen Gedanken. Wenn wir aber wie kleine Kinder an Jesus glauben und auf ihn vertrauen, dann werden wir geistlich arm und gewinnen das Himmelreich. Wir tun im Leben einfach das, von dem wir wissen, dass es Jesus Freude macht. Wir sind ihm bedingungslos gehorsam, auch wenn wir nicht alles verstehen. Um es einmal so zu sagen, bildlich gesprochen, wir dackeln hinter Jesus her, wie ein kleines Kind hinter seinem Vater. Und wie ein kleines Kind, ohne müde zu werden, ständig möchte, dass der Vater mit ihm spielt, so verlangen wir ständig und ohne nachzulassen nach Gemeinschaft mit unserem Herrn Jesus. So kindlich, so einfach. Und wo finden wir unseren Herrn? Im Gebet, sofort. Auch im Dienst an unserem Nächsten, vor allem unsere geringsten Geschwister, sagt Jesus. Dort finden wir ihn. Und wir finden ihn natürlich in seinem Wort selbst. Wie die Kinder werden, bedeutet, wir intellektualisieren unseren Glauben nicht, sondern wir leben ihn. Christsein ist keine Religion. Christsein ist eine Beziehung. Ja, mehr als eine Beziehung sogar. Es ist Gemeinschaft, Teilhabe, innige Einswerdung mit unserem Herrn und auch mit seinen Erlösten. Wir sind ein Leib. Und wenn wir in dieser Gemeinschaft so naiv an Jesus festhalten, dass diejenigen um uns herum, die mit beiden Beinen ganz, ganz fest auf der Erde stehen, über uns nur den Kopf schütteln können, weil wir so kindlich erscheinen in unserem schlichten Gottvertrauen. Ja, wenn wir das tun, dann kommen wir zur geistlichen Armut, die uns das Himmelreich bringt. Zweitens, ein zweiter Hinweis, wie wir geistlich arm werden können. Wir fürchten wieder neu Gott, unseren Herrn. Der Peter hat da ein sehr passendes Wort eingangs gelesen, Jesaja 66, Vers 2. Dass es heißt, dass Gott diejenigen anschaut, die demütig vor ihm sind, zerschlagen und die was tun, ist gar nicht modern, zittern vor seinem Wort. Die Sprüche sagen und die Psalmen auch, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit. Sie macht alle einsichtig, die sie befolgen. Sie ist der Anfang der Erkenntnis. Wir halten nicht uns selbst für weise. Wir lieben nicht unser eigenes Leben, sondern wir fürchten uns davor, gegen den Herrn, unseren Gott, zu sündigen. Das ist unsere Sorge. Er ist heilig, heilig, heilig. Er ist ein verzehrendes Feuer. Er ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Er verändert sich nicht. Er ist der Große und Erhabene, der Mächtige und Alleingewaltige. Er hasst die Sünde. Er hasst Ungerechtigkeit. Er kann das Böse nicht ansehen und er widersteht den Hochmütigen. Und er hält das ganze Universum in seiner Hand. Er hat jedes Haar auf unserem Haupt gezählt. Er durchforscht das Innerste unserer Herzen. Niemand kann vor ihm fliehen. Und wenn wir uns im Totenreich verbergen würden, er wäre doch da. In ihm leben, weben und sind wir. Er ist die Quelle alles Lebens und in seinem Licht sehen wir das Licht. Ihn sollen wir vor Augen haben und unser Heil, sagt Paulus, vor ihm mit Furcht und Zittern bewirken. Denn wenn der Gedanke an seine unvergleichliche Herrlichkeit uns erschaudern lässt, wisst ihr, was uns Gott dann immer wieder zuruft, immer wieder in der Bibel? Es wird wahrscheinlich am häufigsten direkt von Gott gesagt: Fürchte dich nicht. Das ist wieder das Interessante und Paradoxe des christlichen Glaubens. Diejenigen, die sich vor ihm demütigen, die ihn fürchten, denen sagt Gott: Fürchte dich nicht. Wenn unsere Herzenshaltung vor ihm stimmt, dann wird die Liebe die Furcht austreiben. Aber denen, die ihn nicht fürchten, denen, die stolz sind in ihrem Herzen, denen widersteht Gott, sagt Jakobus. Eine Mutter gab ihrem Sohn einmal einen sehr einfachen Ratschlag. Und nach Jahrzehnten des Studiums in der Kirchengeschichte und in der Theologie und in allem, was man noch studieren könnte, und nach seiner langjährigen Tätigkeit als Gemeindepastor, da hielt er diesen Ratschlag seiner Mutter, neben zwei anderen, weiterhin eigentlich für das Wesen geistlicher Weisheit. Er hat gesagt: All meine Studien, alles, was ich gelernt habe, hat mich nicht über diesen Ratschlag meiner Mutter hinausgebracht. Und sie war eine Frau, die nur die Grundschule besucht hatte und nichts an irdischer Weisheit gelernt hatte. Sie sagte ihrem Sohn so schlicht und einfach: Vergiss Gott nicht. Bei allem, was du tust, bei allem, was du sagst oder denkst oder redest, vergiss Gott nicht. Wie oft ist es so, und auch da, ich rede natürlich wieder zu mir selbst, dass wir unsere Entscheidungen treffen mit dem vor Augen, was uns Spaß macht oder was wir denken, was uns Freude bereitet oder was wir denken, was wir nötig haben. Und oft geraten wir dann in Fallen, die weit, weit weg von Gott führen, nämlich wenn wir den Nichtigkeiten und der Vergnügungssucht dieser Welt nachjagen. Und interessanterweise sagt Paulus, dass genusssüchtige Menschen lebendig tot sind. Also wir sind nur Leichen, wenn wir nur dem Genuss hinterherjagen, dem Irdischen. Aber wenn wir Gott vor Augen halten, wenn wir bei allem, was wir tun, auf Gott sehen und ihn nicht vergessen, wenn wir ihn in der rechten Weise fürchten und nicht vergessen, dass Gott Gott ist, dann werden wir auch zur geistlichen Armut, zur wahren Demut geführt werden, wenn unser Gott auch wirklich Gott bleibt. Darum, was du auch tust, sagst oder denkst, vergiss deinen Gott nicht. Fürchte ihn, halte ihn vor Augen, bete in deinem Herzen allezeit zu ihm und du wirst lernen, was geistliche Armut wirklich ist. Ja, glückselig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Himmelreich. Wieder, und damit möchte ich zum Schluss kommen, es ist sehr interessant, wie unser Herr Jesus formuliert. Zum einen erwartet natürlich den geistlich Armen der Himmel bei Gott selbst. Wenn wir sterben, kommen wir in den Himmel. Und das ist nur für die Demütigen, denn ein Stolzer hat noch nie wirklich seine Sünden bekannt und erkannt und vor Gott Buße getan. Aber der Herr formuliert auch so, dass im Hier und Jetzt sind diejenigen glückselig, die geistlich arm sind. Und er sagt, ihnen ist das Himmelreich. Für die Demütigen liegen die Seligkeit und der Himmel nicht in weiter Ferne, sondern sie sind unmittelbar gegenwärtig. Das Ziel unserer Berufung und Auserwählung ist, Jesus Christus, dem Sohn Gottes, immer ähnlicher zu werden. Und darauf wirkt auch unser gütiger Vater im Himmel an uns hin. Und danach streckt sich auch der Heilige Geist, der in unsere Herzen ausgegossen ist, danach streckt er sich auch aus, dem Sohn immer ähnlicher zu werden. Und je ähnlicher wir dem Sohn im Himmel werden, desto mehr zeigt sich dies auch in unserer Gemeinschaft und Verbindung mit ihm hier auf Erden. Das ist eine Regel, eine unumstößliche Regel. Kann man gar nicht anders. Man kann nicht, wenn man mit Christus verbunden ist, geht es gar nicht anders, als dass man Christus ausstrahlt. Demnach ist es nur gut für uns, wenn wir Jesus in seiner Demut nachahmen. Denn das macht uns wirklich glückselig, wenn wir das tun, wozu wir berufen sind. Uns ist der neue Mensch in Christus geschenkt worden. Und für diesen neuen Menschen ist es eigentlich sehr, sehr schädlich und unnatürlich, wenn er nicht mit geistlicher Armut ernährt wird. Wenn wir unserem neuen Menschen die Demut vorenthalten, dann wäre das wie, wenn wir unserem irdischen Menschen alle Grundnahrungsmittel vorenthalten werden. So wie der leibliche Mensch stirbt, wenn er nichts isst und trinkt, so stirbt der geistliche Mensch, wenn er nicht geistlich arm ist. Ihr Lieben, der Himmel ist immer dort, wo Gott ist. Und Gott ist da, wo seine Liebe ist. Und seine Liebe zeigt sich da in der Praxis, wo ein Mensch geistlich arm ist. Die unsichtbare, aber sehr wohl erfahrbare Herrlichkeit unseres alleinglückseligen Gottes regiert in den Herzen der Demütigen und nur in den Demütigen. Sein gütiger und freundlicher Glanz strahlt durch die aus, die wahrhaft demütig geworden sind. Und so ist dort, wo diese Menschen sind, letztendlich ein Hauch vom Himmel. Und sie sind glückselig, obwohl oft, manchmal sogar in der Regel, sie äußerlich gesehen alles andere als glückselige Umstände haben. Diese geistliche Armut ohne jeden Eigendünkel, um es mal so zu sagen, ist eine Seltenheit. Aber sie ist, und damit möchte ich euch ermutigen und auch mich selber, keine Unmöglichkeit, nicht in der Verbindung mit Christus. Es ist das Ergebnis einer intensiv gelebten Gemeinschaft mit unserem Herrn. Und ich selbst, und ich nenne sie natürlich nicht, ich selbst kenne einige wenige Menschen, die wirklich so in der Demut zugenommen haben, dass sie gar nicht anders können, als Jesus auszustrahlen. Und ein Pastor schrieb einmal von drei solcher Menschen, die er kannte. Er gab das als Zeugnis weiter. Und so unterschiedlich diese drei Menschen auch waren, und sie waren teilweise auch ein bisschen schrullig, so hatten sie alle drei etwas gemeinsam. Und er nannte es eine Gegenwart. In ihrer demütigen und heiligen Nähe zeigte sich wahre Persönlichkeit. Und ich kann das auf meinem eigenen Erleben bezeugen, nicht von mir selbst, aber von anderen Geschwistern, die so mit ihrem Herrn gelebt haben. Du hast dich von ihnen angezogen gefühlt, von ihrer Demut, ihrer Liebe. Aber manchmal auch ein bisschen erschrocken, weil da, wo Heiligkeit regiert und Unheiliges hinkommt und du überführt wirst, das ist dann auch manchmal oder immer unangenehm. Wir Menschen, ja, wir sind sehr, sehr schwache Geschöpfe. Wir haben kaum Einfluss darauf, was mit uns passiert. Wir haben eigentlich keine Kontrolle über unser Leben, auch wenn wir es vielleicht uns einbilden, dass wir es haben. Aber du musst einmal was Schreckliches passieren, und dann, wir können auch andere Menschen nicht verändern. Wir können es noch so gut meinen, wenn jemand gegen uns ist, wird das immer verdrehen. Wir können die Glückseligkeit auch nicht herbeizwingen. Wir können weder etwas am Lob noch an der Verachtung der Menschen ändern. Aber was wir können, und dazu ruft uns das Wort ja immer wieder auf, wir können sterben. Und im Geist leben, anstatt im Fleisch. Und das tun wir in der Praxis, indem wir demütig werden. Und das wird uns glückselig machen, unabhängig von den dunklen Tälern, durch die wir gehen mögen. Wie gesagt, die geistliche Armut lernen wir nicht durch Bücher, nicht durch Predigten, nicht einmal in Bibelschulen. Wir lernen sie in der gelebten und echten Gemeinschaft mit Christus Jesus, unserem Herrn. Und diese Verbindung pflegen und fördern wir, indem wir im Glauben einerseits wie die Kinder werden und andererseits wieder neu die Gottesfurcht entdecken. Oder wie es diese alte Mutter sagte, vergiss Gott nicht. Wenn wir das im Alltag beherzigen wollen, in aller Schwachheit und Niedrigkeit, dann werden wir erfahren, was geistliche Armut, wahre Seligkeit, was die Gegenwart Gottes und echte Himmelsluft sind. Letztendlich ist es aber so, und das sagt einmal ein sehr weiser Mann. Es ist unmöglich, mit bloßen Worten den Eindruck und die Wirkung der Liebe des Herrn genau, die heilige Demut würdevoll, die gesegnete Reinheit wahrhaftig, die göttliche Erleuchtung klar, die Furcht Gottes ehrlich und die Gewissheit des Herzens aufrichtig zu beschreiben. Also meine Worte sind heute garantiert zu kurz gekommen. Wer denkt, er könne mit der Beschreibung solcher Dinge diejenigen, die es noch nie erfahren haben, erleuchten, der ist wie ein Mann, der mit seinen Worten und Beispielen einen Menschen, der noch nie Honig geschmeckt hat, eine Idee von der Süße des Honigs geben will. Ist vergeblich fast. So wie letzterer vergeblich redet, um nicht zu sagen plappert, so erweckt ersterer entweder den Eindruck, als habe er keine Ahnung von dem, wovon er spricht, oder sei er bloß ein Spielball der Prahlerei geworden. Denn das ist ja allerhand, was ich hier sage oder was Gottes Wort sagt. Glückselig sind die wahrhaft Demütigen. Glückselig kannst du sein, wenn du wirklich demütig bist. Bin ich nur ein Angeber? Jemand sagte auch, so groß sind eigentlich die Wohltaten unseres Gottes. Und so sehr übersteigen sie alle menschliche Erwartung und Hoffnung, dass wir oft gar nicht daran glauben wollen. Wir wollen gar nicht erkennen und glauben, dass es wirklich Seligkeit ist, mit unserem Herrn vereint zu sein. Aber wir können das himmlische und glückselige Leben wirklich nur verstehen, wenn wir es selbst erfahren. Und so ist es eben mit dem Inhalt der ersten Seligpreisung. Ihr Inhalt legt uns einen Schatz vor, sozusagen als ein Prüfstein, aufbewahrt in irdenen Gefäßen, das heißt in unseren Leibern. Und es hat eine Qualität, die jede Beschreibung spottet. Dieser Schatz hat eine Inschrift, die unbegreiflich ist, weil sie von oben kommt. Und diejenigen, die versuchen, sie mit Worten zu beschreiben, machen sich selbst groß und unendliche Mühe, habe ich hiermit gemacht. Und die Inschrift heißt wie folgt: Heilige Demut oder geistliche Armut. Glückselig sind diejenigen, die diesen Schatz in ihrem Leib und Leben ihm nachjagen und erlangen, denn ihre ist das Himmelreich. Ich möchte beten. Vater im Himmel, dein Wort ist in jeder Hinsicht wahr. Herr Jesus Christus, und du bist unser vollkommener Lehrer. Und wenn wir auch so vieles nicht einmal richtig in Worte fassen können, wenn wir immer nur an der Oberfläche kratzen, Herr, wenn wir nur ringen darum und vieles gar nicht begreifen können, Herr, so ist doch wahr, was du uns versprichst und sagst, Herr. Und ich bitte dich, leite jeden Einzelnen von uns durch den Heiligen Geist dazu an, in diese deine Fülle hinein, Herr, dass wir erkennen, was es bedeutet, mit dir vereint zu sein, in Gemeinschaft mit dir zu leben, in der rechten Weise auf dich zu vertrauen, dich zu fürchten, Herr. Gib uns deine Gnade auch in diese neuen und kommenden Woche, dass wir dich nicht vergessen und mit dir vor Augen leben. Und führe du uns sicher ans Ziel, und du bist auch treu, der du uns berufen hast, und du wirst tun und du wirst vollenden, was du in uns angefangen hast. Gepriesen sei darüber dein wunderbarer Name. Amen.